Geschlechter? Differenzen. Ein Podcast des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung der Universität Bern. Von Monika Hofmann.
Herzlich willkommen bei Geschlechterdifferenzen. Dieser Podcast dreht sich um die Fragen, was ist Geschlechterforschung, wer macht das und was bringt sie der Gesellschaft? Heute werfen wir einen Blick in die englische Literaturwissenschaft. Zu Gast ist Sabine von Rütte. Sie doktoriert an der Universität Bern und ist Teil der Graduate School Gender Studies des IZFG. Herzlich willkommen, Sabine.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Sabine, über viele Jahre haben wir uns eher indirekt gekannt. Du bist nämlich die Tochter der ersten Leiterin des IZFG, Brigitte Schneck. Das Interdisziplinäre Zentrum für Geschlechterforschung an der Uni Bern wurde vor 25 Jahren gegründet. Damals warst du 10 Jahre alt. Was hast du dir als Teenager unter dem IZFG vorgestellt? Deine Mutter hat ja sicher viel davon erzählt zu Hause.
Ja, also als das IZFG gegründet wurde, war ich eben, wie gesagt, 10 Jahre alt. Ich kann mich schon noch daran erinnern, aber auch nicht mehr so im Detail. Aber ich kann mich gut erinnern, dass sich meine Mutter extrem gefreut hat auf diese Aufgabe und auch stolz war, dass jetzt die Geschlechterforschung so an der Uni Bern endlich einen Platz gefunden hat und extrem stolz war, dass ihr diese Aufgabe gegeben wurde. Und das haben wir zu Hause natürlich auch gespürt und mitgefiebert und mitgefühlt. Und sie hat, also es war auch ihre Persönlichkeit, sie hat immer zu Hause viel geteilt von ihrem Arbeitsleben, das ja auch stark mit ihrem politischen und aktivistischen Leben verschränkt war. Und deswegen hat sie uns teilhaben lassen von ihrer Arbeit. Und das war immer extrem spannend, das beim Abendessen am Tisch so mitzuerleben. Wir waren auch selbstverständlich als Töchter Teil von ihrem Leben und deswegen auch manchmal Teil vom IZFG, sei das in den Räumen des IZFG bei einer Mittagspause, wenn ich irgendwie vom Gimmer in Neufeld kurz rüber in die Lenggasse kam, um zusammen zum Mittag zu essen. Und dann war das immer mega spannend, weil hat irgendwie spannende Diskussionen geführt in der Mittagsrunde oder auch mal Witze gemacht und lachen können. Deswegen habe ich das so als speziellen Arbeitsplatz auch erlebt, aber auch mega so schönen, fast schon familiären Arbeitsplatz. Und sie hat auch ihre MitarbeiterInnen und Angestellten oft waren bei uns zu Besuch.
Also das war bekannte immer, Sommerfest bei
genau,
euch zu Hause.
Das Sommerfest im Garten und so. Deswegen, ich habe sehr viele schöne Erinnerungen an diese Zeit.
Nun bist du selbst an der Uni Bern tätig, wie auch deine Schwester. War für dich immer klar, dass du eine akademische Laufbahn einschlägst?
Nein, eigentlich nicht. Also mir war immer klar, dass ich studieren möchte nach dem Gymnasium, aber dass ich danach weiter den akademischen Weg gehen wollte oder würde, das war eigentlich eher eine zufällige Entwicklung. Oder ich habe es mir immer so ein bisschen offen gelassen, aber es war jetzt nicht etwas, wo ich darauf hingearbeitet habe im Studium schon. Aber es hat sich damals durch eine Stellenausschreibung so ergeben und ich hatte das Glück, dass ich dann diese Doktorandenstelle bekommen habe.
Da kommen wir sicher noch darauf zurück. Du bist jetzt die erste Person in dieser Podcast-Reihe, die einen akademischen Hintergrund hat. Das ist reiner Zufall. Was denkst du, wie stark hat dich geprägt, dass deine Eltern nicht nur beide studiert haben, sondern deine Mutter auch an der Uni gearbeitet hat?
Ich denke, das hat mich schon stark geprägt im Sinne, dass es für mich immer ein realistischer Weg war, etwas die Uni als Arbeitsort in mein Bewusstsein war. Meine Mutter hat jetzt auch nicht den super klassischsten Werdegang an der Universität gegangen. Sie hat nicht klassisch eine Professur erhalten,
aber sie hat Titularprofessur.
Genau, sie hat doktoriert und da war ich auch ein Kleinkind. Genau, ich glaube, es hat mich geprägt, dass meine Eltern sicher das immer ernst genommen haben und mich auch gefördert haben in diesem Interesse. Aber ich würde jetzt sagen, dass sie mich nicht gepusht haben, dass ich eine akademische Karriere einschlage.
In Bern hast du im Bachelor Englisch im Hauptfach studiert, in Zürich Filmwissenschaft im Nebenfach. Den Master in beiden Fächern hast du dann komplett in Zürich absolviert. Woher kommt deine Faszination für die englische Sprache und Literatur?
Das kann ich, glaube ich, gar nicht so genau auf irgendwie ein Erlebnis oder eine Erfahrung zurückführen. Ich hatte einfach schon lange eine Affinität für die englische Sprache. Schon in der Schulzeit ist es mir irgendwie einfach gefallen, Englisch zu lernen und Englisch zu sprechen. Und ich habe mich in der Sprache wohlgefühlt. Und dann war ich ein typisches 90s und 2000er Kind, das mit MTV und amerikanischer Popkultur aufgewachsen ist. Und dann, ja, habe ich schon früh auch oft eben Medien konsumiert auf Englisch oder mit Englisch mit deutschen Untertiteln. Und so ist das irgendwie so entstanden. Genau.
Und so hast du eben dann Sprache und Literatur studiert, doktorierst jetzt in Literatur. Vielleicht müssen wir noch kurz klären, was man in der Literaturwissenschaft genau macht, außer enorm viele Bücher lesen. Du bist auch als Studienberaterin im Department of English tätig. Deshalb kannst du sicher sehr gut beschreiben, was das Studienfach Literaturwissenschaft ist. Magst du uns das kurz erklären?
Also ich muss vielleicht noch präzisieren, am Englischen Institut jetzt hier in Bern haben und auch in Zürich, wo ich war, ist es nicht nur Literaturwissenschaft, sondern auch Linguistik, also auch Sprachwissenschaft auf Englisch und über Englisch. Wir erklären das meistens so, dass es eben nicht nur darum geht, dass man gerne liest oder gerne über Texte, über Romane spricht, sondern dass man gerne kritisch darüber nachdenkt, analysiert, hinterfragt und eben auf eine akademische Weise sich mit der Sprache Englisch und mit englischer Literatur auseinandersetzen möchte. Das heißt, nicht nur diskutieren, warum ein Buch gefällt, sondern weshalb, was ein Buch über ein gesellschaftliches Phänomen, über eine historische Zeit, über gesellschaftliche Kategorien wie Geschlecht, Race, Klasse aussagen kann.
Als Studienberaterin wirst du sicher mit diversen Fragen übers Studium konfrontiert. Gibt es Fragen, die am meisten kommen? Was sind da so die Klassiker?
Ja, wir hatten gerade vor ein wenigen Wochen die Bachelor-Informationstage, die wir bewältigen mussten als Studienfachberaterinnen. Und da kommt schon auch oft die Frage, was kann man mit einem Englischstudium machen später? Auch die klassische Frage, die auch ich, mit der auch ich oft konfrontiert war und manchmal noch bin.
Und was antwortest du da?
Ja, also oft kommt halt dann, da kann man ja Englischlehrerin werden und sonst nicht viel. Und dann versuche ich eben zu erklären, dass es als geisteswissenschaftliches Fach eben auch die Analyse-Skills fördert, kritisches Denken, vernetztes Denken und ein breites Allgemeinwissen, was in vielen Jobs gefragt ist, sei das von Kommunikation und Marketing bis zu Tourismus, in der Verwaltung, im Journalismus, also dass das ganz breit gefächert sein kann.
Es stellen sich ja sicher nicht nur viele StudienanfängerInnen viele Fragen über das Studium und das Leben, sondern auch AbsolventInnen. Viele MasterabsolventInnen fragen sich ja auch, soll ich weiter an der Uni bleiben, eine Dissertation schreiben, also die nächste Qualifikationsstufe erreichen, die man mit dem Doktorgrad erlangt. Wie wurde für dich klar, du hast es vorhin schon angeklungen, eine Stellenausschreibung, wie wurde für dich klar, dass du ein Doktorat machen willst?
Ja, ich war da gerade im Abschluss meiner Masterarbeit und da haben sich eben genau diese Fragen gestellt. Ich war noch in einem Praktikum in einer Filmdistributionsfirma und habe dann gemerkt, das ist vielleicht doch nicht so ganz das, wo ich bleiben möchte, und habe auch so ein bisschen diese Auseinandersetzung eben mit Literatur oder kulturellen Produkten vermisst und habe mir gedacht, hey, es wäre doch schon cool, jetzt die nächsten 4 Jahre sozusagen bezahlt zu werden, um mir diese Fragen zu stellen und mich dieser Arbeit zu widmen. Und eben dann hat sich ergeben, dass eine Professorin aus Bern am Englischen Institut, mit, ja, die ich schon gekannt habe, bei der ich meine Bachelorarbeit damals geschrieben habe, diese Stelle ausgeschrieben hatte. Und dann habe ich mich beworben und dann hat es geklappt.
Und das war eine Assistenzstelle?
Genau, das war eine Assistenzstelle, 50%.
Und was heißt das genau? Vielleicht für Leute, die sich jetzt nicht vorstellen können, in 50% musst du dann eine Doktorarbeit schreiben. Also frage ich jetzt natürlich extra so, wie hat sich das ausgestaltet?
Genau, also ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich immer noch von Lehrstuhl zu Lehrstuhl, von Institut zu Institut. Bei mir, bei uns war es so, dass ich die Hälfte dieser 50% war für die DIS bestimmt. Also das war so genannt geschützte Dienstzeit.
Also 25%.
Ja. Und dann musste ich noch unterrichten, 1,5 Seminare pro Jahr, also auf 4 Semester gesehen 3 Seminare und dann noch etwas Assistenz für den Lehrstuhl, also für meine Doktormutter. Aber das muss ich wirklich sagen, das war nicht viel verglichen mit anderen Geschichten, die ich gehört habe, wo man sehr viel Forschungsarbeit auch noch erledigen muss für vorgesetzte ProfessorInnen. Aber es war schon immer auch klar, dass ich noch Freizeit dran geben muss und soll, weil ich ja auch Studentin auch noch bin. Also ich bin nicht nur reine Angestellte, die einen Job macht, sondern ich qualifiziere mich auch mit dieser Stelle und ja, das ist schon auch, diese Erwartung war auch schon ziemlich klar da, dass ich nicht nur 2,5 Tage die Woche an diesem Arbeiten sitze, sondern mehr.
Und 50% Lohn ist eigentlich nicht viel, Assistenzlohn, der noch weniger ist als wissenschaftliche Mitarbeit. Konntest du dir das so das Leben finanzieren oder musstest du noch einen weiteren Job suchen?
Nein, ich konnte mir das so finanzieren. Ich hatte auch noch etwas Unterstützung von meinem Vater, der mir etwas an die Krankenversicherung gezahlt hat zu Beginn, aber dann auch nicht mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, es war immer knapp, aber ich habe in Vegas gewohnt und dann mit meinem Partner in einer günstigen Wohnung und das hat irgendwie funktioniert.
Mhm. Zur Information an die HörerInnen, es gibt ganz unterschiedliche Wege, Sabine hat es auch erzählt, ein Doktorat abzuschließen. Eben manche sind als Assistenz angestellt, andere beantragen Gelder beim Schweizerischen Nationalfonds, SNF, um ein eigenes Projekt zu finanzieren. Noch andere sind in einem bestehenden Projekt angestellt und können die Daten oder einige Daten für die Dissertation auswerten. Und es gibt natürlich auch Leute, die privat eine Dissertation schreiben und einen ganz anderen Job haben. Also es gibt ganz viele Wege, eine Dissertation abzuschließen. Du bist dann nach Bern gekommen, hast hier dein Doktorat angefangen, bist auch zurück nach Bern gezügelt, also den Wohnort wieder zurück nach Bern verlegt. Ich habe es eingangs auch erwähnt, du absolvierst jetzt auch die Graduate School Gender Studies am IZFG. Was bringt dir diese Graduiertenschule?
Ich habe mich damals dafür entschieden, an die Gender Studies Graduate School zu kommen, um eben diese Geschlechterdimension vertiefen zu können, die in meiner Dissertation also extrem wichtig ist. Und ich habe natürlich vom Lehrstuhl her habe ich das literaturwissenschaftliche Know-how und die Betreuung da, wo ich extrem viel daraus schöpfen kann. Aber es war mir auch wichtig, dass eben diese Geschlechterfragen gut abgedeckt sind und dass ich da sattelfest bin und dass ich da noch mehr lernen darf, weil ich auch in meinem Studium, ich habe nie Gender Studies studiert, aber ich ja, wollte mich da noch vertiefen.
Also du hast dir weitere Theorie und auch Methoden angeeignet oder eignest sie dir an in der Graduate School?
Genau, genau.
Und wie ist das? Die ist ja interdisziplinär angelegt, da kommen Leute aus der Psychologie, der Kulturgeografie, eben der Literatur oder Philosophie. Wie war das für dich, so andere Disziplinen kennenzulernen?
Ja, extrem spannend. Immer wenn ich von anderen Projekten hören durfte, war ich total fasziniert, was da alles für tolle Forschung betrieben wird. Es ist aber auch nicht immer ganz einfach in interdisziplinären Kontexten, weil man sich oft ein bisschen erklären muss. Gerade wir mit den Literaturwissenschaften kommt oft die Frage nach der Methode. Das ist manchmal ein bisschen herausfordernd, aber sicher auch gut, dass man da sich eine Antwort zurechtlegen kann.
Und warum ist das herausfordernd? Was ist das? Was bedeutet diese Frage für dich, die Methodenfrage?
Ich glaube oft, gerade wenn jetzt von anderen Forschenden, zum Beispiel aus den Sozialwissenschaften, ist diese Frage ganz klar, ganz selbstverständlich. Und ich als Literaturwissenschaftlerin, als Geisteswissenschaftlerin, fühle ich mich manchmal ein bisschen so in Erklärungsnot, weil wir nicht sagen können, wir schaffen empirisch oder wir schaffen arbeiten qualitativ oder quantitativ, sondern wir arbeiten eben analytisch. Also jetzt in meinem Fall mit dem sogenannten Close Reading, wo man vertieft Texte studiert, analysiert, auseinandernimmt, nach Bedeutungen fragt, nach Formulierungen, nach der Form, nach der Ästhetik. Und das ist vielleicht manchmal für Menschen, die sich damit nicht befassen oder das nicht so erlernt haben, ein bisschen fremd.
Es ist eine typische literaturwissenschaftliche Methode.
Genau, ja.
Dein nächstes akademisches Ziel ist sicher der Abschluss der Dissertation. Was kommt danach? Hast du konkrete Pläne oder sogar Ziele?
Ja, meine Lieblingsfrage.
Entschuldigung.
Alles gut. Nein, ich weiß schon seit einer Weile, dass ich wohl nicht weiter die akademische Leiter klimmen möchte. Und ich habe während meiner Assistenzzeit auch eben unterrichten dürfen, wie erwähnt. Und ich habe gemerkt, das gefällt mir ungemein. Einfach so dieser Austausch mit Studierenden oder Schüler und Schülerinnen und dass es immer so etwas Neues gibt, dass man sich neue Themen erarbeiten kann, auch ein bisschen das Performative vom Unterrichten. Deswegen ist im Moment der Plan, dass ich danach wohl vielleicht noch an die PH gehe und eben doch Richtung Gymnasium, Gymnasiallehrerin.
Also die PH heißt die Pädagogische Hochschule,
genau.
Und dort noch ein Diplom abschließt für Gymnasiallehrerin.
Genau.
Wechseln wir zu deiner persönlichen Biografie. Du bist nicht nur Studienberaterin, schreibst an deiner Dissertation und besuchst Kurse in der Graduate School Gender Studies. Du bist auch Mutter von einem Kind und jetzt gerade schwanger mit dem zweiten Kind. Wie bringst du das alles zeitlich unter einen Hut?
Ja, wenn du mich heute gerade fragst, gerade nicht so gut, aber es ist auch Ende Dezember und Ende Semester und das ist immer, ich glaube, für alle eine stressige Zeit. Ich habe das Glück, dass ich und mein Partner uns die Care-Arbeit gut aufteilen können. Er arbeitet auch Teilzeit und hat vor allem die Vormittage frei. So kann ich am Morgen früh los. Ich bin 50% angestellt eben in der Studienfachberatung und habe so neben der Care-Arbeit noch so 1 bis 2 Tage die Woche Zeit, mich meiner eigenen Forschungsarbeit zu widmen. Das läuft momentan eigentlich recht gut. Ich bin auch froh, dass ich so klare Zeitfenster habe, an dem ich mich der Lohnarbeit widme oder der Forschungsarbeit oder der Care-Arbeit. Momentan funktioniert das recht gut. Wie es dann wird, wenn ich wieder ein kleines Baby zu Hause habe, das weiß ich noch nicht. Aber das ist dann eine Frage für Future Me.
Zu Schwangerschaft während der Dissertation gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, das sei der beste Zeitpunkt in einer Unikarriere. Die anderen finden, dass Mutterschaft und Akademie ziemlich unvereinbar seien. Was ist deine Haltung zu diesem Thema?
Ja, ich kann nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Für mich war es eine große Herausforderung. Gerade zu Beginn, als mein Kind noch sehr klein war, ist jetzt 5 Jahre alt, geht in den Kindergarten, jetzt ist alles einfacher geworden. Aber ich fand das schon sehr herausfordernd, weil eben auch Abende und Wochenenden einfach ganz klar mit Care-Arbeit und Familienleben besetzt waren. Und ich nicht mehr so flexibel war, irgendwie ständig noch an Randzeiten an meiner Arbeit dran zu sein. Und gleichzeitig ist ja Forschungsarbeit auch nicht etwas, das man einfach von 9 bis 5 macht und dann abgibt, sondern es ist oft auch irgendwie etwas, das man nach Hause bringt und einen beschäftigt. ich fand das vor allem mental sehr herausfordernd, das beides irgendwie, beidem gerecht zu werden, auch die eigenen Ansprüche zu klären, was will ich eigentlich, was sind meine Prioritäten, die sich eben mit einem Kind auch vielleicht auch verändert haben.
Wird das Thema Mutterschaft auch in der Studienberatung an dich herangetragen?
Ja, das hatten wir auch schon, vor allem eben, ja, wenn Studierende Eltern sind, ihren Stundenplan zusammenstellen müssen und vielleicht irgendwie eben nicht so flexibel sind, welche Seminare das sie jetzt besuchen können, weil sie ihr Kind in die Kita geht und sie einfach diesen Tag haben, an dem sie Care-Arbeit machen und mit dem Kind sind und dann nicht einfach an die Uni kommen können. Und das ist schon eine Herausforderung für Studierende, bei denen sich der Wochenplan von Semester zu Semester verändern kann. Und mir ist das sehr wichtig, dass ich Studierende dabei unterstützen kann und ihnen auch helfen kann, dass sie ihren Stundenplan, ihren Wochenplan so zusammenstellen kann, dass sie das unter einen Hut bringen.
Viele heterosexuelle Paare möchten heutzutage ja gleichberechtigt Kinder erziehen und sehr viele scheitern dann an der Realität. Meistens kümmert sich die Mutter dann doch mehr um die Care-Arbeit und trägt mehr Mental Load. Wie habt ihr das, du und dein Partner, geregelt, dass das nicht passiert oder ist das auch passiert oder wie berichtest du darüber?
Hey, das ist uns sicher immer wieder passiert, dass wir dann nicht einfach ein perfektes Gleichgewicht halten konnten. Ich denke, das ist auch ein bisschen eine Illusion oder auch etwas, das extrem Druck auslösen kann, wenn man so denkt, ja, eigentlich müsste es doch 50-50 und dann klappt es nicht. Bei uns hat sich das immer wieder ein bisschen verändert über die Zeit. Mein Partner hat eine Woche, nachdem unser Sohn zur Welt kam, ein Studium angefangen in sozialer Arbeit und war dann 4 Jahre berufsbegleitend an dem Studium dran und ich gleichzeitig in der Dissertation. Wir waren da vielleicht ein bisschen naiv, eben dass das ja ganz gut geht, weil wir Semesterferien haben und flexible Arbeitszeiten, jedenfalls in meinem Fall, und sind dann oft schon auch ein bisschen die Gefahr gelaufen oder haben merkten, dass das nicht so einfach geht, dass dann, wenn das Kind krank ist, wenn irgendwie die Kita zu ist oder irgendwas. Wir haben beide auch, also wir haben in Zürich gewohnt und mein Partner ist nach Luzern und Zug gependelt, ich nach Bern. Also es war schon eine Herausforderung. In den ersten Lebensjahren von meinem Sohn war sicher habe ich mehr Care-Arbeit übernommen, einfach wenn man die Stunden zählt oder die Tage, die ich mit dem Kind zu Hause verbracht habe. Und jetzt hat sich das aber auch ein bisschen verändert und verlagert. Jetzt übernimmt mein Partner wirklich viel Arbeit und ich widme mich mehr der Dis und kann da klarer Grenzen ziehen.
Die Forschung zeigt ja auch, dass Rollenvorbilder wichtig sind, gerade für Kinder oder Jugendliche, wie die Eltern halt die Familienarbeit aufteilen und lösen. Wie wurde bei deinen Eltern die Lohnarbeit und die Sorgearbeit aufgeteilt?
Ich hatte das Glück, dass ich in einem sehr gleichberechtigten und feministischen Haushalt aufgewachsen bin und mein Vater auch immer ganz klar Care-Arbeit übernommen hat, ganz selbstverständlich. Also das sage ich jetzt mal so. Ich weiß nicht, welche Diskussionen sie da immer wieder geführt haben, aber das war schon etwas, das sie sich bewusst geteilt haben, eben schon nur aus einer politischen Überzeugung.
War dir als Kind bewusst, dass deine Eltern das gleichberechtigter aufteilen als andere Eltern?
Ja, das war mir, ich glaube, schon früh bewusst. Ich hatte FreundInnen in meinem Umfeld, sei das vom Kindergartenalter, wo ganz klar die Mutter zu Hause war und der Vater arbeiten ging, also ganz klassisches, traditionelles Rollenmodell. Und bei uns war das immer klar, dass beide arbeiten, dass beide berufliche Ambitionen haben und dass das auch gut so ist. Aber wir hatten auch, also meine Eltern wurden auch unterstützt von meinen Großeltern, von meinen Großmüttern, und von Nachbarn, Nachbarinnen, wo wir auch viel Zeit verbracht haben. Also mir war schon bewusst, dass das viel braucht, um alles unter einen Hut zu bringen.
Du bist in der Stadt Bern aufgewachsen, als jüngste von zwei Töchtern. Wie würdest du deine Kindheit beschreiben?
Ich habe sehr schöne Erinnerungen an meine Kindheit. Ich bin im Altenbergquartier aufgewachsen, gerade an der Aare. Und ja, ich denke, ich hatte eine sorgenfreie Kindheit, an die ich mich gerne zurückerinnere.
Und was warst du für ein Kind so charakterlich?
Ich glaube, meine Familie würde sagen, dass ich ein extrovertiertes Kind war, das immer sehr schnell neue Begegnungen, neue Freundschaften geschlossen hat, irgendwie ja, an Festen oder in neuen Gruppen. Ich glaube auch, ich war vielleicht ein bisschen frecher, ein bisschen draufgängerischer als meine Schwester so in den Teenie-Jahren. Aber ich würde auch sagen, ich war eigentlich alles in allem gesehen ziemlich brav.
Also auch als Jugendliche würdest du dich als brav beschreiben?
Ja, vielleicht nicht gerade super brav, aber alles im Rahmen.
Das ist jetzt, der Interpretationsspielraum ist da noch groß, aber das können wir auch gut so lassen. Mutterschaft und Elternschaft ist ja in deiner Dissertation ein großes Thema. Wir haben schon darüber gesprochen im beruflichen und privaten Kontext. Zu deiner Mutter, was hattest du für eine Beziehung? Deine Mutter ist leider 2014 verstorben, deshalb sprechen wir in Vergangenheitsform. Wie war die Beziehung?
Also wir sind als extrem enge Familie aufgewachsen, alle vier. Und ich hatte ein sehr enges Verhältnis mit meiner Mutter. Es wäre eben ganz selbstverständlich, dass wir über fast alle Themen irgendwie am Frühstücks- oder am Nachttisch geredet haben. Meine Eltern haben uns auch ernst genommen und unsere Meinungen, unsere politischen Einstellungen haben sie interessiert. Und meine Mutter hat uns beiden Töchtern immer das Gefühl gegeben, dass wir das Beste sind, was ihr passiert ist. Ja, darum kann ich sagen, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis mit meiner Mutter.
Ich habe ja 2008 am IZFG angefangen und habe das auch mitgekriegt, Brigitte Schneck, wie Sie über Ihre Töchter gesprochen haben. Ihr wart auch Thema am Zentrum, das war wirklich eigentlich eine Familie. Ihr kamt manchmal Mittagessen, wie du schon gesagt hast, aber ja, das ist Ihre Töchter waren Ihr größter Stolz und sie wäre, ich glaube, ungemein stolz, dich jetzt hier zu hören. Aber wechseln wir das Thema. Wir werden bald über Bücher sprechen. Zuerst machen wir dann noch einen kleinen Exkurs zum Spiel, aber bald sprechen wir über deine Forschung. Und deshalb frage ich dich jetzt auch, das Thema Bücher, wann kam das auf in deinem Leben als Kind oder Jugendliche?
Ich glaube, ich habe schon immer, sobald ich lesen konnte, sehr gerne gelesen. Ich hoffe, dass das jetzt meine Familie so bestätigen würde. Aber ich habe ja schon früh in der Schulzeit gerne auch in der Freizeit gelesen so, und das ist mir auch geblieben.
Hast du ein Buch, ein erstes Lieblingsbuch?
Also als erstes so in der Kindheit?
Ja.
Das ist eine gute Frage. Ich kann mich an eines erinnern, aber nur noch an den Titel. Und das war Du fehlst mir, du fehlst mir. Eine ganz traurige Geschichte von Zwillingsschwestern, wo eine stirbt. Aber das hat mich damals extrem berührt. Ich habe das, glaube ich, 3-4 Mal gelesen. Aber dann auch alle möglichen Federica De Cesco-Bücher, Krimi-Geschichten, Gruselgeschichten, so in den, mit so 12, 13. Klassisch auch Harry Potter, wie wohl jedes Millennial-Kind.
Und heute als Literaturwissenschaftlerin, welches ist dein Lieblingsautor oder welches deine Lieblingsautorin?
Also so meine spontane Antwort wäre Toni Morrison. Beloved ist sicher einer meiner absoluten Lieblingsromane.
Und wieso?
Es ist einfach eine überwältigende Sprache und so poetisch und dennoch total in einer Realität verankert, die einem direkt ins Herz geht. Ich könnte diesen Roman immer und immer wieder lesen.
Um was dreht er sich?
Es ist auch eine tragische und traurige Geschichte. Es ist die Geschichte eigentlich einer Familie, einer Mutter und ihrer Tochter. Und die Mutter ist schwanger und mit ihren Kindern der Sklaverei entkommen in den Südstaaten, in den USA, gegen Ende des Bürgerkriegs. Und es stellt sich dann heraus im Laufe des Romans, dass sie entdeckt wurde und eigentlich zurückgeholt werden sollte, zurück in die Sklaverei. Und dann versucht hat, sich und ihre Kinder zu töten. Aber sie und eine Tochter überlebt haben. Und die Geschichte, die eigentliche Geschichte, ist dann eine Geistergeschichte, wo eines der Kinder, das getötete Baby, zurückkommt als erwachsene Frau und sich in einem Haus, wo diese Mutter und ihre Tochter leben, sich einnistet und sich immer mehr Platz nimmt. Und so dieses Heimgesuchtwerden dieses Traumas und dieser Geschichte.
Bevor wir uns den Büchern widmen, über die du forschst, spielen wir das Entweder-Oder-Spiel. Bist du einverstanden?
Ja, total gespannt.
Ich sage zwei Begriffe und du musst einen wählen, das Ganze möglichst schnell. Und wenn es mal gar nicht geht, darfst du weitersagen.
Okay.
Gut. Jane Austen oder Charlotte Bronte?
Jane Austen.
Charlotte oder Emily Jane Bronte?
Weiter.
Virginia Woolf oder Agatha Christie?
Virginia Woolf.
Wolf oder kein Wolf?
Wolf.
Mary Wollstonecraft oder Emmeline Pankhurst?
Mary Wollstonecraft.
Lyrik oder Literatur?
Literatur.
Roman oder Theorie?
Roman.
Buch oder Film?
Beides.
Lichtspiel oder Kellerkino?
Kellerkino.
Rex oder Reitschulkino?
Beides.
B-Movie oder Vision du Réel?
B-Movie.
Norient oder Kino Kosova?
Norient.
Rex-Abo oder Netflix-Abo?
Eigentlich lieber Rex-Abo, aber ehrlich gesagt Netflix-Abo.
Film oder Serie?
Serie.
Sex and the City oder Girls?
Girls.
James Bond oder Rocky?
James Bond.
Alpha Male oder Performative Male?
Performative Male.
Matcha oder Chai?
Matcha.
Tein oder Koffein?
Koffein.
Yoga oder Pilates?
Pilates.
Massage oder Hammam?
Massage.
Wellness oder Fitness?
Wellness.
Rennvelo oder Elektrovelo?
Elektrovelo.
Warmbächli oder Reitschule?
Warmbächli.
Holligen oder Altenberg?
Beides.
Are oder Weierli?
Are.
Lorene oder Lengasse?
Lorene.
Burgergemeinde oder Kirchgemeinde?
Weiter.
Von oder zu?
Zu.
Burger oder kein Burger?
Kein Burger.
Burger oder Burger?
Burger.
Kebab oder Falafel?
Kebab.
Takeaway oder Restaurant?
Restaurant.
Kochen oder bekocht werden?
Kochen.
Fondue oder Raclette?
Raclette.
Hart oder Weichkäse?
Hart.
Bio oder regional?
Beides.
Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke?
Biogurke.
Fleisch oder fleischlos?
Beides.
Vegetarisch oder vegan?
Vegetarisch.
Migros oder Coop?
Migros.
Lengasstraße oder Mittelstraße?
Mittelstraße.
English Department oder IZFG?
Kann ich nicht beantworten.
Studienberatung oder Elternberatung?
Elternberatung.
Stoffwindeln oder Wegwerfwindeln?
Wegwerf, immer.
Windeltorte oder Linzertorte?
Linzertorte.
Babyshower oder Weihnachten?
Weihnachten.
Weihnachtsbraten oder Gürzi?
Weihnachtsbraten.
Truthahn oder Gans?
Truthahn.
Santa Claus oder Christkind?
Christkind.
Beyoncé oder Rihanna?
Beyoncé.
Destiny's Child oder Beyoncé?
Beyoncé.
Lemonade oder Renaissance?
Lemonade.
Lemonade oder Gatorade?
Lemonade.
Limone oder Limette?
Limette.
Caipirinha oder Mojito?
Caipirinha.
R&B oder Soul?
R&B.
MTV oder YouTube?
MTV.
Film oder Literaturwissenschaft?
Literaturwissenschaft.
Hermeneutik oder Strukturalismus?
Weiter.
Strukturalismus oder Dekonstruktion?
Dekonstruktion.
Die Autorin ist tot oder es lebe die Autorin?
Es lebe die Autorin.
Bart oder Bart?
Bart.
Roland oder Zweifel?
Zweifel.
Paprika oder Natur?
Natur.
Grillieren oder backen?
Backen.
Süß oder salzig?
Salzig.
Berge oder Meer?
Meer.
Great Britain oder USA?
USA.
Oxford Dictionary oder Merriam-Webster?
Merriam-Webster.
Harvard oder Columbia?
Columbia.
8. März oder 14. Juni?
14. Juni.
Cassandra oder Medea?
Medea.
Patriarchat oder Matriarchat?
Matriarchat.
Genderstern oder Doppelpunkt?
Stern.
Ehe für alle oder niemanden?
Für niemanden.
Mono oder Poly?
Beide.
Homo oder Hetero?
Beides.
Kinder oder keine Kinder?
Beides.
Leihmutterschaft oder keine Mutterschaft?
Alles.
Eizellenspende oder Samenspende?
Weiter.
Quote oder keine Quote?
Quote.
30% oder 50%?
50.
Geschlecht oder Klasse?
Beides.
Popcorn oder Glasse?
Klasse.
Pop oder Klassik?
Pop.
Spice Girls oder Tic-Tac-Toe?
Spice Girls.
Nemo oder Bobo?
Bobo.
Zwei oder drei Geschlechtseinträge?
So viel wie möglich.
Geschlechtseintrag oder gar kein Eintrag?
Gar kein Eintrag.
Vielen Dank. Du hast Merriam-Webster gewählt, das Wörterbuch für amerikanisches Englisch. Was gefällt dir am amerikanischen Englisch besser als am britischen?
Ich glaube, ich würde gar nicht sagen, dass ich das eine jetzt dem anderen irgendwie bevorzuge. Ich finde eigentlich, alle Variationen vom Englischen haben ihren Charme. Aber ich würde eher sagen, dass ich einfach durch meine eben popkulturelle Sozialisation eine Affinität für das amerikanische Englisch entwickelt habe und sich das einfach für mich natürlicher anfühlt, einen amerikanischen Akzent zu sprechen als einen britischen.
Bleiben wir gleich beim Sprachlichen. Du befasst dich tagtäglich mit einer Sprache, die nicht deine Muttersprache ist. Was hast du für ein Verhältnis zur englischen Sprache?
Ja, ich denke schon ein intimes Verhältnis im Sinne, dass ich in vielen Lebensbereichen mich im Englischen bewege. Eben in meiner Forschungsarbeit und in intellektuellen Auseinandersetzung mit diesen Fragen, aber eben auch in meiner Lohnarbeit als Studienfachberaterin. Gleichzeitig konsumiere ich viele Medien auf Englisch, seien das Podcasts oder Zeitungen oder Bücher oder TV-Serien. Ich habe auch viele Freunde, die Englisch sprechen, denen ich mich auf Englisch unterhalte. Deswegen ist es in vielen Bereichen meines Lebens präsent. Und grundsätzlich ist sie aber schon eng mit meiner Forschungsarbeit verbunden, sodass es mir manchmal ein bisschen schwerfällt, eben auf Deutsch über meine Forschung zu sprechen. Aber ich probiere das jetzt einfach heute.
Genau, wir versuchen jetzt das gemeinsam. Du kannst aber auch ohne Probleme mal einen englischen Ausdruck bringen, wenn dir der Deutsche nicht einfällt. Wir haben schon ausführlich über Mutterschaft im Privaten gesprochen. Jetzt wenden wir uns der Mutterschaft als Forschungsfokus zu. In deiner Dissertation beschäftigst du dich mit Lebensbeschreibungen von Müttern in der zeitgenössischen nordamerikanischen Literatur. Vorab, wie bist du zu diesem Forschungsfokus gekommen?
Ja, ich habe da so vor 6 Jahren, ein bisschen mehr, hat sich mir eben die Frage gestellt, will ich diese Dissertation machen und wenn ja, über was? Und ich hatte damals gerade Maggie Nelsons The Argonauts und Sheila Hattie's Motherhood gelesen und habe gemerkt, irgendwie ist da ein bisschen ein Trend zu diesem Thema in zeitgenössischer Literatur.
Also die Beschreibung von Mutterschaft oder
genau,
Elternschaft.
Genau, das Thema Mutterschaft, Elternschaft war irgendwie präsent. Und gleichzeitig habe ich dann kurz darauf eine Lesung mit Sheila Hattie in Zürich besucht. Und dann hat sie anschließend in der Q&A-Runde hat sie darüber gesprochen, ja, dass eben autobiografisches Schreiben von Autorinnen oft nicht so ernst genommen wird und gleichzeitig oft die Literatur von Frauen, von Autorinnen eben auf autobiografische Fakten reduziert wird und dass das da eben so eine Spannung gibt. Und da habe ich mir gedacht, im zusammen mit diesem Thema Mutterschaft, dass da vielleicht irgendwo ein Projekt drin stecken könnte. Und ich fand das extrem spannend. Ja, so da da war so der Kern darin. Mhm. Aber dann, wie sich jetzt das Thema wirklich so entwickelt hat, das hat dann noch ein paar Jahre gedauert.
Ja, wie hat es sich entwickelt? Was genau untersuchst du in deiner Dissertation?
Ja, du hast es ja schon angesprochen. Ich untersuche in meiner Diss zeitgenössische nordamerikanische Texte zur Mutterschaft, also wo vorwiegend Mütter über ihr eigenes Leben schreiben, in Memoiren, in Essaysammlungen, in autofiktionalen Texten und hybriden Formen des sogenannten Maternal Life Writing, wie ich das nenne. Und mich interessiert dabei, wie in diesen Texten mütterliche Subjektivität verhandelt wird und neu gedacht wird. Nicht unbedingt als feste und normative Identität, sondern eher im Gegensatz dazu. Und als etwas, das sich über den Körper, über Beziehungen zu anderen und in sozialen Verbindungen und über Zeit hinweg formt und ständig verändert. Und ich habe da drei zentrale Themen, Dimensionen, die mich interessieren. Das ist einerseits die Körperlichkeit oder Verkörperung, Embodiment auf Englisch, die Relationalität und die Zeitlichkeit.
Mhm. Magst du zu allen drei vielleicht ein Beispiel geben, damit wir uns das vorstellen können?
Mhm. Also ich knüpfe da an feministische Theorien der Subjektivität an, die eben sagen, Subjektivität ist nicht autonom oder abgeschlossen oder dieses veraltete patriarchale Bild des rationalen, eigenständigen Ichs, sondern dass eben Subjektivität immer in Beziehung zu anderen entsteht, immer in einem Körper verankert ist und sich eben auch durch die Zeit hinweg verändert. Und ich denke, Mutterschaft macht genau diese Eigenschaften besonders sichtbar. Zum Thema Verkörperung schaue ich zum Beispiel einen Text an von einem Autor, der heißt Chris Malcolm Belk. Seine transmaskuline, non-binäre Person, die eben ein Kind ausgetragen hat und sich sogenannt als gestational parent bezeichnet. Und das Buch.
Was heißt das?
Gestational, ja, das heißt austragend, glaube ich, wortwörtlich übersetzt. Und die Memoir heißt, trägt den Titel The Natural Mother of the Child, was eben aus Adoptionspapieren stammt, die Belk auch im Text zitiert und sich eben daran abhandelt, was heißt das eigentlich, dass er als transmaskuline Person als Mother bezeichnet wird. Und daraus ergeben sich Reflexionen über Normativität, über Körperlichkeit. Was bedeutet das, als transmaskuline Person schwanger zu werden, ein Kind zu stillen, für ein Kind zu sorgen? Und wie werden da Fragen von Normativität eben Heteronormativität, Cis-Normativität, aber auch Fragen von normativen Diskursen, von Transidentitäten irgendwie aufgewirbelt? Ja, das ist so ein Text, den ich da untersuche.
Jetzt zur körperlichen Verkörperung, der körperlichen Dimension. Und genau. Dann hast du ja noch Relationalität, sind das Beziehungen?
Ja, da sind Beziehungen. Da schaue ich an, wie die AutorInnen oder KünstlerInnen Mutterschaft nicht nur als private, individuelle Erfahrungen und Entscheidungen darstellen, sondern eben etwas, das zutief verbunden ist mit anderen Menschen, mit dem Kind, in einer Partnerschaft, in einer Familie, mit der familiären Geschichte, Vorfahren, aber auch der Gemeinschaften, also der Gesellschaft an sich, Geschichten von Kolonialgeschichte über Geschichte von Sklaverei und Rassismus, aber auch der Zusammenhang mit heutigen globalen Verstrickungen, der ökologischen Krise und so weiter. Und was eben Mutterschaft das alles aufbringt, oder dass du, wenn du ein Kind hast, plötzlich diese Fragen aufkommen.
Also Beziehung ganz weit gedacht, genau. Über menschliche Beziehungen hinaus.
Genau, über die nukleare Familie hinaus.
Der dritte Punkt ist die Zeitlichkeit, oder die dritte Dimension, die du erwähnt hast. Was bedeutet das?
Genau, da schaue ich unter anderem Rivka Galchins Little Labors an. Das ist ein ganz kurzes Buch, eine Essaysammlung, aber auch Sheila Hattie's Motherhood, was ein autofiktionaler Roman ist. Und dort schaue ich an, wie mütterliche Zeit erfahren oder erzählt wird. Und bei Rivka Galchin ist es so, dass sie eigentlich diese zeitliche Erfahrung von früher Mutterschaft thematisiert, also die ersten Wochen, Monate, vielleicht das erste Jahr mit ihrem Kind. Und da diese unendliche Gegenwart, diese ständige Gegenwart beschreibt, was ständig unterbrochen werden von einem weinenden Kind, aber auch Zeit, die unglaublich schnell verstreicht und sich aber auch in die Unendlichkeit ziehen kann. Und das ist dann auch in der Form eben des Textes reflektiert. Manchmal sind das ganz kurze, fragmentierte Textstücke, manchmal zieht sich ein Satz über mehrere Seiten. Dann bei Sheila Hattie's Motherhood geht es eher um existenzielle Zeit und um zyklische Zeit, der biologische Zyklus, Frage des der Biological Clock, dieser biologischen Zeit, die Uhr, die langsam tickt, die Uhr der Fruchtbarkeit, aber dann eben auch Fragen des Zweifelns, wann man eine Entscheidung treffen möchte und auch das Verbundensein mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die das Kinderkriegen aufwerfen.
Und kannst du wie eine These formulieren deiner Dissertation?
Ja, ich denke eben, dass Maternal Life Writing, also dieses Genre, ein besonders spannender Ort ist oder eine besonders spannende Möglichkeit ist, um das selbst neu zu denken und neu zu konzeptualisieren. Diese Texte stellen patriarchale Ideen von Autonomie und Kohärenz radikal in Frage und schaffen eben Platz für etwas Neues und zeigen, dass menschliche Subjektivität immer verkörpert ist, immer relational ist und immer zeitlich erlebt wird.
Ein weiterer Forschungsfokus von dir ist die Popkultur und wie darin die Kategorien Geschlecht, Klasse und Race abgebildet werden. Warum ist Popkultur für die wissenschaftliche Forschung interessant?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde Popkultur deshalb so interessant, weil sie einer der Orte ist, wo eben gesellschaftliche Vorstellungen ganz deutlich werden und auch für ein breites Publikum erfahrbar, vielleicht mehr als in der hochstehenden Literatur oder in theoretischen Texten. Popkultur geht es um Bilder, um Geschichten, um Mythen, um Gefühle, die sehr viele Menschen erreichen und im Alltag präsent sind. Und gerade Kategorien wie Geschlecht, soziale Herkunft, Race werden nicht nur dargestellt, sondern auch normalisiert. Also es zeigt uns auch, was als begehrenswert gilt, was als normal gilt, welche Körper da sichtbar werden und welche nicht. Und gleichzeitig bietet es eben aber auch nicht nur einfach den Spiegel unserer Machtverhältnisse, sondern eben auch ein bisschen Spielraum, um da diese Normen zu verhandeln, zu verschieben, zu unterlaufen. Und ich würde sagen, da können eben dominante Erzählungen und Diskurse auch irritiert werden oder Gegenbilder entworfen werden.
Du hast deine Masterarbeit zum Musikalbum Lemonade der US-amerikanischen Sängerin Beyoncé verfasst. Was waren da deine zentralen Erkenntnisse?
Ja, genau. In meiner Masterarbeit habe ich mir damals angeschaut, wie Beyoncé in ihrem visuellen Album Lemonade auf schwarze feministische Theorien und kulturelle Traditionen zurückgreift. Und mich hat dabei besonders interessiert, welche Referenzen sie nutzt. Also welche Bilder, Geschichten und Genealogien da mitschwingen.
Und was waren das für Geschichten und Referenzen?
Also das geht ganz breit von Referenzen in die Filmgeschichte oder Musikgeschichte. Sie samplet zum Beispiel Nina Simone oder er bezieht sich ganz stark in der Bildsprache auf Filme wie Daughters of the Dust. Sie zitiert aber auch Gospel oder spirituelle Bilder aus der afroamerikanischen Kultur, aber auch der afrodiasporischen Kultur. Sie greift auf Stereotype auf, wie zum Beispiel die Angry Black Woman und twistet das. Sie bezieht sich ganz klar auf die afroamerikanische Geschichte mit der Sklaverei und der sogenannten Antebellum South-Zeit, also die Zeit, in der die amerikanischen Südstaaten vor dem Bürgerkrieg, wo eben die Sklaverei noch Recht war und da diese Kulissen von verlassenen Sklaverei, ja, diese Kulissen sind der Background für dieses visuelle Album.
Also die verlassenen Häuser, genau. Die sind oft in weiß, in Dienstmädchenkleidung gekleidet, die Felder, die...
Genau, die Felder, die Mansions der Slave Masters, Slave Holders, aber dann auch die sehr ärmlichen Hütten, wo die versklavten schwarzen Menschen gelebt haben, bilden den Backdrop für dieses visuelle Album.
In deiner Masterarbeit geht es ja, wie gesagt, zentral um die Frage der Kulturproduktion schwarzer Feministinnen und den neuen Formen von Wissen und auch Selbstermächtigung, die sie hervorbringt. Gerade in aktivistischen Kontexten wird ja manchmal auch die Frage gestellt, wer überhaupt das Recht und die Expertise hat, über wen zu forschen. Wie beantwortest du jetzt diese Frage für dich als weiße Forscherin, die zu schwarzer Kultur forscht?
Ja, das finde ich immer eine sehr spannende Frage. Ich weiß nicht, ob ich meine Masterarbeit heute, 7 Jahre später, noch genauso schreiben würde wie damals. Ich hoffe, dass ich mich als Forscherin weiterentwickelt habe und auch dazugelernt habe, auch was diese Fragen betrifft. Aber ich denke, eigentlich geht es schon auch darum, dass die Frage, für wen, wer über wen forschen darf, nicht unbedingt als Hindernis gesehen wird, sondern einfach als zentraler Teil der Arbeit, dass man immer die eigene Position hinterfragt und thematisiert. Und als weiße Forscherin aus der Schweiz habe ich Lemonade nicht so gelesen, als würde ich über schwarze feministischen, schwarze Frauen schreiben oder ihre Erfahrungen erklären wollen, sondern habe vielmehr versucht, eine kritische Auseinandersetzung damit zu betreiben und mit diesen Theorien, Ästhetiken und Wissensformen. Da war mir auch ganz klar, ich spreche nicht für schwarze Frauen oder schwarze Feministinnen. Ich verstehe Lemonade nicht als etwas, das mir gehört oder auch an mich adressiert ist, sondern eben, ich fand es einfach so spannend, dass das eben als bewusst politische und theoretische Arbeit irgendwie auch gelesen wurde oft und die sich eben ganz klar in schwarze feministische Traditionen und Theorien einschreibt und gleichzeitig eben als dieses Popkulturprodukt oder Phänomen einfach auch unheimlich weit rezipiert wurde und dass es dann deswegen auch irgendwie uns alle irgendwie betroffen hat oder berührt hat. Und ich hoffe, dass eben meine Forschung eine Form der kritischen Lektüre war. Und mich mir angesehen haben, wie eben diese Ideen und Genealogien und Stereotypen in Lemonade verhandelt und aufgegriffen wurden.
Du hast versucht, diese Kunst, dieses Kunstprodukt zu dekodieren und dahinterliegende Theorien, Geschichten sichtbar zu machen.
Genau.
Aus deiner Position.
Genau.
Bleiben wir noch kurz bei der Popkultur. Dich haben ja die Nuller- und Zehnerjahre musikalisch stark geprägt, sagst du. Was sind da deine persönlichen Highlights?
Also ich war ein absoluter Aaliyah-Fan, für alle, die sich daran erinnern können, obwohl ich noch ziemlich jung war. Aber eben auch Destiny's Child, Beyoncé sicher. Und dann später auch noch mehr so ein bisschen Indie-Rock, Phoenix. Ich habe die OC geschaut und fand die Musik dort so cool. Und das ist auch, wenn ich ehrlich bin, immer noch die Musik, die ich heute höre.
Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Was hörst du heute für Musik? Also du hast deinen Musikgeschmack eigentlich, wie soll ich das jetzt sagen, der ist so geblieben.
Ja, auch wenn ich mich immer über neue Entdeckungen freue. Mein Partner ist selber Musiker und da kann ich oft profitieren und lerne neue Künstler, Künstlerinnen und neue Titel kennen. Aber Beyoncé ist schon immer noch regelmäßig auf meinem Spotify Wrapped jedes Jahr.
Zum Abschluss kommen wir noch einmal zur zentralen Frage dieses Podcasts zurück. Was bringt die Geschlechterforschung der Gesellschaft? Dein Gender-Fokus liegt auf der Darstellung von Mutterschaft in zeitgenössischen nordamerikanischen Literaturen. Zum Schluss noch einmal auf den Punkt gebracht. Was bringt deine Forschung der Gesellschaft für einen Mehrwert?
Ja, das ist eine schwierige Frage, aber ich versuche das jetzt mal so. Also ich denke, oder ich hoffe, dass meine Forschung zeigt, dass eben scheinbar private Erfahrungen, Entscheidungen wie Kinder kriegen, dass man die ernst nehmen kann, dass man die wissenschaftlich erforschen kann und zeigen, dass sie gesellschaftlich hochrelevant sind, gerade auch als Literatur. Und dass Texte über Mutterschaft nicht einfach nur von individuellen Lebensentscheidungen handeln, sondern eben von Fragen, die uns alle betreffen. Wie organisieren wir Fürsorge? Wie leben wir mit anderen zusammen? Wie erleben wir die Welt in einem Körper? Und unter welchen Bedingungen? Und welches Bild von einem selbst gilt eigentlich als normal? Ich denke, da zeigt meine Forschung auch, dass da immer noch Ideale oder Bilder sehr verankert sind, die eben ein autonomes, kohärentes, rationales Ich irgendwie vorwegnehmen. Und ja, meine Texte, die ich untersuche, stellen da genau das in Frage. Und das sind ja auch Ideale, die nicht nur Mütter ausschließen oder überfordern, sondern ganz viele Menschen. Und deswegen hoffe ich, dass es auch breit relevant ist, was ich hier erforsche und schreibe.
Sabine von Rütte, herzlichen Dank für diesen Einblick in deine Forschung und deine Biografie und alles Gute.
Danke dir und danke für deine spannenden Fragen.
Gern geschehen. Und Ihnen und euch vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick in die Sozialanthropologie mit Fokus auf die kolonialen Strukturen in der europäischen Landwirtschaft. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Tschüss und bis bald.
Geschlechter, Differenzen.